Also, wir befinden uns in einer kleinen Serie, evangelistisch, Evangelisation und Anwendung. Olli hat uns letztens schon total gut abgeholt. Genau, das hat mich so geflasht, zu hören, was so abgeht, wie offen die Menschen sind. Und heute geht es in diesem Thema weiter und es wird praktisch. Wie können wir das praktisch anwenden, Menschen das Evangelium weiterzusagen? Ja? Was ist dazu nötig? So. Und auf der Suche, das irgendwie zu veranschaulichen, bin ich auf ein Bild gestoßen, nämlich auf ein Flugzeug. Seid ihr schon mal geflogen? Wer war im Flugzeug? Das ist ein schönes Ding, ne? Fliegen, ich mag das auch. Also, und das werden wir uns heute anschauen. Flugzeug. Und anhand dieses Bildes, ne, gehen wir durch die Thematik durch. Es wird praktisch, schreib mit, mach Fotos. Bevor ein Pilot ein Flugzeug fliegen darf, was macht er? Trainiert hunderte Stunden im Simulator, oder? Er lernt alle Knöpfe, er lernt alle Eventualitäten auswendig. Er lernt, ey, wenn Triebwerk ausfällt, was muss ich machen? Er lernt, wenn der Funk ausfällt, was muss ich machen? Wenn der Navi nicht mehr stimmt, was muss ich machen? Und so weiter. Er trainiert das. Dann darf er erst ein Flugzeug fliegen und irgendwann dürfen Passagiere rein und er darf sie dann fliegen. Hey, wir als Kinder Gottes haben einen Auftrag und meint ihr nicht, dass wir auch trainieren müssen, um Gottes Auftrag gut ausführen zu können? Definitiv müssen wir das. Und heute geht es darum, dieses praktisch zu lernen. Ja, schreibt mit und dann können wir zu Hause trainieren. Okay, und dann wissen wir in jeder Situation, was dran ist, wie wir handeln können. Okay, also ein Flugzeug. Bezogen auf ein Flugzeug und dann bezogen auf uns. Ein Flugzeug benötigt zuerst Treibstoff, oder? Es wird erst befüllt und wir brauchen Treibstoff. Dann kommen Passagiere als nächstes an Bord, Boarding. Ja, so auch wir. Wir brauchen dann Menschen, für die wir dann sorgen und denen wir das Evangelium teilen. Dann Start und Abheben. Wir gehen auf die Flugbahn und dann wird abgehoben und dann geht's auf Kurs, nicht wahr? Wie macht man das im Teilen des Evangeliums? Und dann das Landen. Und beim Landen zwei abschließende Fragen, ganz einfach. Also der Treibstoff. Woraus besteht der Treibstoff, den wir brauchen, damit wir das Evangelium voller Leidenschaft antreiben, genauso wie ein Flugzeug, wenn er startet und Gas gibt und dich in die Sitze drückt? Ah, gutes Gefühl, oder? Und dann geht es in die Kurve, du guckst raus und denkst, Halleluja. Mann. Und genauso fühlt es sich an, wenn du das Evangelium teilst und diesen Treibstoff in dir hast. Lass uns das mal anschauen. Die richtige Motivation ist ein Teil von drei für unseren Treibstoff, Gottes Wort zu teilen oder evangelistisch auf dem Weg zu sein. So, da steht in Matthäus 28, 19. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Hier ist eine Aussage von Jesus. Bevor er in den Himmel gegangen ist, sagt er etwas. Ich werde zurückkommen. Und davor, bevor er geht und irgendwann zurückkommen wird, hat er diese Aussage getroffen. Steht und spricht zu seinen Jüngern. Er sagt, und wir hören und lesen, es ist keine optionale Möglichkeit für uns. Ja? Ich überlege mir das. Jünger, überlegt euch das, vielleicht habt ihr mal Zeit. Nein. Oder Jünger, wenn ihr mal Lust habt, nach Feierabend könnt ihr das machen? Oder wenn jemand meine Stimme hört, das hat Jesus nicht gesagt. Nein, überhaupt nicht. Es ist ein direkter Auftrag Jesus. Kannst du dir so vorstellen, wenn ich als Papa zu Hause meinen Kindern sage, hör mal, geh, räum dein Zimmer auf, in 3 Stunden komme ich wieder, dann habe ich eingekauft und dann komme ich zurück und frage, wie weit bist du? Ja, weißt du, Papa, ich habe Sonntag Fußball gespielt, ich habe meine Schuhe geputzt, musste ich ja machen. Ich war im Keller, da habe ich was vergessen, da habe ich aufgeräumt und meine Schultasche gepackt. Okay, habe ich dich nicht beauftragt? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Wenn ich dann zurückkomme. Wieso hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Ich werde sie nicht rausjagen, er ist immer noch mein Sohn und so weiter. Ne? Genauso verhält sich das mit dem Auftrag Jesus, wenn wir ihn nicht machen. Also, einer der Antriebe oder ein Teil des Antriebs, das Evangelium zu teilen, ist das volle Vertrauen auf Gottes Wort, dass es wahr ist, dass die Inhalte von Gottes Wort wahr sind und es liegt an uns, sie anzunehmen und zu tun und sie auszuführen. Das ist die erste Motivation, die wir unbedingt brauchen. Studieren. Die zweite Motivation ist, leidenschaftliches Mitleid zu empfinden für die verlorenen Menschen. Zweite Motivation. Ja, damit unser Sprit gut ist und Feuer unterm Hintern macht und Feuer im Herzen. Also, Matthäus, wenn wir die Geschichte lesen, habe ich da nicht jetzt aufgelistet, in Kapitel 9, Vers 36 bis 38. Da geht Jesus durch die Gegend und da wird beschrieben, er ist voller Mitleid für die Menschen. Warum? Er sieht ihre Verlorenheit, er sieht, dass sie total ohne Hirten sind, er sieht, wie sie umherirren und nicht wissen, wo sie hin sollen, er sieht, wie ihnen keiner Hilfe anbietet und in dieser Situation geht er hinein und bittet seine Jünger um Hilfe. Leute, sagt er, betet, dass Hilfe kommt, dass Menschen hinausgehen und diese verlorenen Schafe abholen. Ja? Wir brauchen tiefes Mitleid, weil Jesus es auch hatte. Ich habe in diesem Schafding gelernt, ein Schaf, Jesus bezeichnet ja die verlorenen Menschen als verlorene Schafe, ein Schaf, das sich von der Herde trennt. Und es muss noch nicht mal in einer Schlucht gelandet sein oder in einem Busch stecken, oder ne, sondern wenn es einfach den Kontakt zur Herde verliert, das kann im gleichen Feld sein, dann ist es manchmal nicht in der Lage, zurückzufinden zur Herde. Und Jesus hat dieses Bild und sagt, Leute, und hat Mitleid mit den Verlorenen. Und sagt, Leute, betet, dass Leute geschickt werden, um diese Schafe zu sammeln. Und die dritte Motivation für den Sprit, der uns antreibt, um evangelistisch zu sein, ist eine Dringlichkeit. Ja, der Sprit braucht eine Dringlichkeit. Und diese Dringlichkeit, dieser Antrieb ist das Wissen um die Hölle. Schon mal drüber nachgedacht? Für Jesus, als er auf der Erde war, war ganz klar, die Hölle ist existent. Ja, und ihm war auch klar, dass diese verlorenen Schafe, wenn ihnen keiner den Weg zeigt und sie hinführt zu Jesus, in der Hölle landen werden. Das war Fakt, er wusste das. Wissen wir das? Ist uns das klar? Dass eines Tages vielleicht mein Nachbar, dem ich nicht gedient habe, in der Hölle hocken wird, weil ich ihm nicht den Weg gezeigt habe hin zu Jesus. Ich weiß nicht, wo wir stehen, was dich antreibt, aber das sind Dinge. Schau, Jesus sagt in Lukas 16, 23, für ihn war das total bewusst, der Fakt der Hölle. Und dann erzählt er die Geschichte von dem Lazarus und dem reichen Mann. Und dann sagt er, als er in der Hölle wieder zu sich kam, der reiche Mann, und voller Qual litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Abraham war nicht in der Hölle, der Reiche schon. Ja, der Fakt der Hölle ist Realität. Oder in Judas, Vers 23 steht, andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus den Flammen des Gerichts reißen. Es ist unsere Aufgabe, genau das zu tun als Kinder Gottes. Oder aus der Hölle. Ja, Dringlichkeit. Das Bewusstsein, die Hölle ist real. Also, damit wir brennen und Feuer sind, brauchen wir drei Dinge, die uns bewusst sind. Glauben und Vertrauen gegenüber seinem Wort. Das steht geschrieben, das ist eine Beauftragung. Tiefes Mitleid empfinden für verlorene Menschen und diese Dringlichkeit des Bewusstseins, sie landen in der Hölle. So, okay, wir haben Sprit. Ja? Den Sprit musst du dir zu Hause aneignen. Das müssen wir uns aneignen, zu Hause, indem wir da eintauchen. Das Zweite, das Boarding. Das ist eine spannende Sache, wenn Menschen oder wenn man in ein Flugzeug reingehen kann. Ich finde es cool. Vorfreude. Steht hier das Boarding. Mit welchem Flugzeug, mit welcher Gesellschaft würdest du gern fliegen? Lufthansa, ich. Warum? Ist gut. Klar, ich würde natürlich irgendwo hingehen, wo auch in der Economy Class das Personal freundlich ist, auf einen Scherz aufgelegt ist, oder? Wenn du Kinder oder Babys hast, dass sie gucken, hey, komm mal, wir suchen Platz für dich, der vorne ist, wo mehr Beinfreiheit ist. Weißt du, die dich abholen, die dich zu deinem Platz geleiten. Dann bin ich auch bereit, mehr zu zahlen, oder? Ja, mit so einer Gesellschaft will ich fliegen. Und so ist es mit uns Christen eigentlich auch. Wer will mit mir und dir gern Gemeinschaft haben? Doch die Menschen, für die wir lieben, die wir umsorgen, die wir abholen, oder? Die wir wertschätzen. Das ist unsere Herausforderung, so auf die Menschen einzugehen, für sie zu beten. Im Vorfeld, ja? Du kennst bestimmt ein, zwei Leute, von denen du weißt, ich will unbedingt, dass sie mitgehen in den Himmel. Und da beginnst du dich, um sie zu kümmern. Also, der Paulus, der ist verrückt. Dieser Paulus, kennen wir, den Apostel Paulus, das ist ein faszinierender Mensch. Schreibt in Kolosser 4, Vers 4. Er sagt sogar, betet, dass ich dieses Geheimnis enthülle und vollständig offenbare. Denn das ist meine wunderbare Aufgabe, hinzugehen, den Menschen zu erklären. Und er bittet um Gebet. Also ist unsere Aufgabe auch zu bitten für jemanden, der das macht. Ja, dass er noch mehr fähig ist, noch mehr freigesetzt wird. Und auch natürlich für mich. Und dass jemand für mich betet, dass ich on fire bin und das tue. Ja, und diese Menschen finde. Und dann geht's weiter. Lebt in der Weisheit Gottes, während ihr vor den Ungläubigen lebt, und macht es euch zur Pflicht, ihn bekannt zu machen. Lasst jedes eurer Worte von Gnade durchdrungen und von Wahrheit und Klarheit geprägt sein. Dann seid ihr bereit, jedem, der nach eurem Glauben fragt, eine respektvolle Antwort zu geben. Ha. Seid bereit, es zu tun und gewissen Lebensstil zu führen. Und woher kann ich das? Aus dem Wort Gottes heraus. Okay, also, wir haben Menschen on board. Du hast Menschen, von denen du weißt, dass sie gerettet werden sollen, unbedingt. Und nicht sonst wo landen, ne? Also, was können wir bewusst machen? Für sie beten, sie lieben, sich um sie kümmern. Und dann kommt der nächste Schritt. Wir sind an Bord. Genau. Entschuldigung, jetzt muss ich hier durchgehen. Der nächste Schritt, ich bin kein Pilot, okay? Der nächste Schritt, wenn Leute an Bord sind, passiert Folgendes. Es geht auf die Flugbahn raus. Es wird rausgeführt, Start, Handbremse gezogen, Turbine gezündet, du merkst, wie der Druck steigt, das Flugzeug vibriert, Handbremse lösen. Und es geht ab, es treibt dich in die Luft. Also, wenn wir die Menschen abgeholt haben, wir wissen, um welche Menschen wir unbedingt gerettet haben wollen, dann sind wir in derselben Lage wie das Flugzeug auf dem Aufstieg. Ja? Wie kommen wir jetzt in dieses Gespräch hinein? Aufstieg in das evangelistische Gespräch, um Gottes Wort weiterzugeben, hinzugehen. Wie machen wir das? Drei einfache Dinge hat Jesus auch gemacht. Das erste ist, Fragen zu stellen, auf die Fragen eingehen, also gut zuhören, was sie antworten, und dann anbieten. Ja? Anbieten. So. Spinnt das Ding heute hier. So. Anbieten, okay. Na, Entschuldigung. Ja, alles wird älter, auch das Ding hier. So. Genau, anbieten. Schaut, was Jesus gemacht hat. Andersrum, heute will doch jeder bewundert werden. Instagram, heute will jeder gehört werden. So viele Leute reden Dinge und wollen, dass man ihnen zuhört. Jesus hat uns aber etwas anderes beauftragt und ein anderes Verhalten nahegelegt. Stattdessen sollen wir interessiert sein, was den anderen betrifft, ja? Und nicht von mir immer erzählen, sondern zuhören. In Jakobus 1,19, denkt daran, liebe Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, bereit zum Reden und zum schnell zu hören, zum Zorn und zum Reden, da lasse er sich Zeit. Genau, das seht ihr da. Eins der Dinge, ganz wichtigen Dinge ist, während wir mit Menschen reden, ihnen zuhören. Erst zuhören, genau zuhören. Was bewegt sie? Womit beschäftigen sie sich? Und gute Fragen durchbrechen Barrieren, um in ein Gespräch reinzukommen. Ja, es überwindet Hindernisse, es nimmt diese Scheu weg und man kommt da einfach in so einen Fluss rein. Schaut, was Jesus gemacht hat am Brunnen. Jesus geht nach Samarien, Jesus ist ein Jude und da sind die Samaritaner. Samaria und Juden reden nicht miteinander. Warum nicht? Die einen glauben, über den anderen zu stehen. Das ist immer eine Barriere gewesen. Und so geht Jesus zum Brunnen. Wissen von der Kultur her, die reden nicht miteinander. Was macht er? Stellt eine Frage. Frau, gibst du mir bitte zu trinken? Über die Kulturbarriere hinweg, eine einfache Frage. Und aus dieser einfachen Frage ergibt sich eine Geschichte, dass am Ende die ganze Stadt rauskommt und Gottes Wort hört. Einfach eine Frage stellen, zuhören, anbieten und alles andere beginnt zu laufen. Aber es liegt an uns. Ja? Wir stellen Fragen, wir hören zu. Paulus hat die gleiche Technik verwendet. In Apostelgeschichte 17, 22, 23, da geht er durch die Stadt mit einer ganz klaren Beauftragung. Er weiß, wer er ist und warum er da ist. Guckt durch die Gegend, sucht einen Anhaltspunkt, wo er anknopfen kann, ja, wo er eine gemeinsame Verbindung findet. Und dann findet er sie. Genau. Da stellte sich Paulus mitten auf den Areopag und begann: Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich. Religiöse Leute, gut. Er hat es ja nicht schlecht dargestellt. Denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift: Dem unbekannten Gott, diese Gottheit, die ihr ohne zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Paulus hat bewusst ein Thema gewählt, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und dann war er drin im Gespräch. Einfach, oder? Und hat sie abgeholt. Also, wir sind im Start. Dann, Gottes Wort ist ein Fundament. Schaut, das Evangelium anbieten ist der nächste Schritt. 1. Timotheus 1,15 sagt er auch: Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten und nicht. Und ich bin der Schlimmste von ihnen. Das ist der Moment, wo man dann beginnt, eigenes Zeugnis zu geben, wenn man im Gespräch drin ist. Ich bin, ich war und bin geworden, oder? Ganz einfach. Aber es liegt an uns, diese Schritte zu gehen, zu tun, zu fragen. Und wir haben einen klaren Auftrag, das zu tun. Der Auftrag ist ganz klar. Genau. Und ich würde das gerne jetzt aufschlüsseln. Wie macht man das, ein Zeugnis zu geben? Wie komme ich jetzt in dieses Gespräch? Das ist ganz einfach. Ja, wenn du zur Fahrschule gehst, Schritt 1, 2, 3, 4, da lernst du ja auch ein paar Dinge, dann darfst du Auto fahren. Und so ist es, wenn wir uns zur Predigt vorbereiten, dann machen wir ja auch etwas. Wir trainieren zu Hause. Wenn jemand zur Kinderstunde geht, bereitet er sich vor und trainiert zu Hause. Und dann geht er und gibt es weiter. Also, ich würde das gern an dem Wort Gospel aufschlüsseln. Gospel, die Botschaft Gottes, kennt ihr das? Das Evangelium. Lass uns mit dem G starten und dann sind wir im Gespräch. G, Gott. Ja. Gott hat uns erschaffen und dann erklärst du ihm die Schöpfung. Gott schuf Adam und Eva aus dem Matsch. Und als Adam da so liegt, auf dem Rücken stelle ich mir vor, schlägt die Augen auf und dann schaut er wem Gott, genau Gott in die Augen, diese heiligen, diesen über alles liebenden, gefüllte Augen mit Liebe. Und dieser Gott schaut den Adam an und sagt: Wow, du bist so gut geworden. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und dann schon bist du im Gespräch und dann beginnst du es weiter zu erzählen und sagst: Oh, dann passiert da etwas, der Sündenfall. Ja, da kam der Sündenfall. Adam und Eva waren ungehorsam. Und Gott musste Adam und Eva schützen und sie aus ihrer Gegenwart entfernen. Gott kann mit Sünde, geht gar nicht. Das geht nicht. Und dann erklärst du das kurz. Und dann geht das nächste, es. Die Sünde. Was bedeutet Sünde? Sünde kann durch Werke nicht ausgelöscht werden. Funktioniert nicht. Egal wie gute Dinge du tust, Sünde ist Sünde. Schau, im Alten Testament gibt es so einen Pfad, habe ich in dem Zusammenhang gelernt. Ganz interessant. Im Alten Testament finden wir einen Kreislauf. Der besteht aus Blut, aus Schweiß und aus Tränen. Und das ist ein Kreislauf, der nicht aufgehört hat, bis Jesus gekommen ist und das endlich durchbrochen hat. Blut steht für die ganzen Tieropfer, die stattgefunden haben, die gemacht werden mussten, um Gottes Zorn zu besänftigen, ja? Bis auf den Moment, bis Christus kommt. Dann Schweiß. Der Schweiß steht dafür, dass die Leute versuchen mussten, 613 Gesetze zu befolgen, um heilig, ohne Sünde vor Gott leben zu können. Ah, schweißtreibende Arbeit, kann ich euch, das glaube ich sofort. Und dann die Tränen, das Weinen darüber, unfähig zu sein, diese Gesetze zu befolgen. Was kommt dann? Wieder die Opfer. Blutvergießen, Gott vergib uns. Und dieser ewige Kreislauf der Sünde. Und du kommst da nicht raus. Ja? Blut, Schweiß, Tränen können uns niemals selbst retten in den Augen Gottes. Und wenn dann Menschen trotzdem sagen, ja, aber eigentlich bin ich doch ein guter, also ich meine, ich bin trotzdem ein guter Mensch. Ich habe nichts Böses getan. Dann kannst du ein anderes Beispiel anwenden. Zum Beispiel, wenn du einen Keks backst und der Teig verkohlt, ja, also gibt's ja sowas, der ist schwarz geworden. Und dann kann man tricksen. Dann nimmt man einen dicken, fetten Zuckerguss, taucht das Ding hinein, macht eine fette Schale umzu, das trocknet und dann zeigt man ihm das. Ah, toller Keks, hallo, hier, verkaufe ich dir, gebe ich dir, weiß ich nicht, trinken wir einen Tee. Nun, wer reinbeißt, weiß, boah, ungenießbar. Fakt ist, diese super tolle Zuckerguss, die guten Werke können nicht überblenden, dass wir von Anfang, wir sind Sünder. Können wir nicht übertuschen. Ja? Und daher sind wir verloren. In Jesaja 46 lesen wir einen coolen Vers. 64, Vers 6. Da sagt der Prophet, wir alle sind von Unrecht befleckt. Selbst unsere gerechten Taten sind besudelt wie ein schmutziges Gewand. Wie ein Laub sind wir alle verwelkt. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Also, gute Werke und Nächstenliebe und das Benehmen und das Ganze können das nicht übertünchen, wer wir sind, wer wir waren. Und Christus natürlich hat uns gerettet. Ja? Also, das sind Stolz, Geiz, Egoismus und so viele andere Dinge. Selbst jetzt sind wir angegriffen. Ne? Egoismus, Geiz, Neid, brauchen Jesus. Also, die schlechte Nachricht ist, wir sind Sünder und die noch schlechtere ist, du kannst dich nicht retten. Und dann kommen wir zum P, es ist bezahlt, it is paid. Jesus starb am Kreuz, ist am dritten Tag wieder auferstanden. Ja, das lesen wir in den Evangelien, das ist wahr. Er kam auf die Erde, wurde Mensch, besiegte den Tod und das ist total nachweislich in der Geschichte. Es ist Realität und dann erklärst du ihm das. Jesus starb für dich, du bist mit ihm dann auferstanden, du hast mit ihm ewiges Leben. Und jetzt stell dir vor, wie das funktioniert. Stell dir vor, du gehst über die Straße, übersiehst einen LKW. Was passiert automatisch? Der LKW haut dich um und du, ne? Aber in dem Moment, wo der LKW dich treffen muss, wirst du aus der Bahn geschubst. Du drehst dich um und siehst einen anderen, wird platt gefahren, der dich aus der Bahn geschubst hat. Und genau das hat Jesus mit uns gemacht. Als Gottes Zorn dich treffen wollte, hat Jesus dich aus der Bahn geschubst und der Zorn Gottes traf dich, traf Jesus. Und du bekommst ewiges Leben, du hast die Chance. Ja, ist ein gutes Beispiel, oder? Kann man anwenden. Jesus ist auferstanden, das ist Fakt, das ist real. Und dann kommen wir zu E, everyone, jeder. Jeder, der an Jesus glaubt, hat ewiges Leben bekommen. Aber Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und nicht irgendwie anders. Jesus. Durch ihn bekommen wir Vergebung der Sünden. Wir lesen Johannes Kapitel 3, 15 bis 18. Das ist so eine tolle Aussage. Damit alle, die wahrhaftig an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben erhalten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn als Geschenk hingab. Darum wird jeder, der an ihn glaubt, niemals verloren gehen, sondern ewiges Leben erfahren. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten und zu verdammen, sondern um sie zu retten und zu erlösen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die an ihn glauben. Und die Ungläubigen aber leben bereits in der Verdammnis, weil sie nicht an den Namen des geliebten Sohnes glauben. Einfach. Also, wenn du glaubst und Jesus annimmst, bedeutet es, er nimmt dich aus der Schusslinie des Zornes Gottes, bekommst ewiges Leben. Und dann erklärst du ihm das. Und der nächste Schritt, Guck mal, Glaube ist auch so, kann man auch erklären, wie ein Stuhl. Wir vertrauen doch alle, dass der Stuhl dich hält, oder? Du sitzt da so relaxed, finde ich cool. Der Stuhl hält dich. Wir setzen uns drauf, ohne darüber nachzudenken und sitzen und genießen, das ruhen zu können. Und genauso ist der Glaube und Vertrauen in Jesus. Wir können uns auf ihn setzen wie auf einen Stuhl und darauf vertrauen, dass er uns hält und trägt und dass wir ewiges Leben haben. Ganz einfaches Beispiel, das wir weitergeben können. Ja? Und dann geht es weiter, das L, das Leben. Leben mit Jesus beginnt jetzt. Es beginnt jetzt und für immer, geht in die Ewigkeit hinein, wenn du Jesus annimmst. Also, wir haben gelernt, zuerst brauchen wir Treibstoff, um angetrieben zu sein, Gottes Wort auch zu tun. Dann die Passagiere, wie wir sie gewinnen können. Dann haben wir gelernt, Start und Abheben. Wie komme ich in das Gespräch hinein? Durch Fragen. Welche Fragen? Und jetzt schauen wir noch etwas an, das Landen, wenn wir am Ziel angekommen sind. Und da sind zwei einfache Fragen, die man stellen kann. Macht das Gehörte Sinn für dich? Ganz einfach. Wenn nicht, erklär mir das nochmal. Dem Gegenüber, den du so wertschätzt, den du gerettet sehen willst. Und dann, was hält dich zurück, Jesus zu vertrauen, gleich jetzt und hier und ihn annehmen als Herrn? Und dann wird er sich äußern. Und wenn er Zweifel hat, dann spricht man über die Zweifel, dann hört man wieder zu. Zuhören, ganz wichtig. Darauf eingehen, darüber reden und dann das Übergabegebet sprechen. Ja, weil er weiß ja nicht, was er jetzt tun soll. Wie geht das, Jesus annehmen? Dann erklärst du ihm das. Ich bete und du sprichst nach. Es ist deine Annahme. Es ist deine Entscheidung. Und ich leite dich einfach an, wie du dich entscheidest und Jesus annimmst. Und wenn du dann, während du so dabei bist und vielleicht deinen Faden verloren hast, so eine Aufregung, manchmal ist das ja so, boah, du kommst, man rutscht da rein. Was sage ich jetzt? Wie geht das jetzt? Oh, ne? Ganz einfach. Werde ruhig. Schau auf Jesus, denk an das Kreuz, vertraue dem Heiligen Geist, hör zu. Und der Heilige Geist wird dich leiten, er wird dir Worte geben und es wird kommen. Und du wirst genau antworten und du wirst einen guten Weg mit dem gegenüber haben, mit dem du das Evangelium teilst. Ja? Also keine Angst, dass etwas schief gehen könnte. Überhaupt nicht. Okay, Team, kommt ihr bitte nach vorne. Ich liebe es mit einem... einfach mit einem Lied zu beenden. Ich würde gern beten mit uns zusammen. Wir dürfen aufstehen oder auch sitzen bleiben, wie du magst. Und ich will ganz klar beten, dass wir in den nächsten Tagen eben diese Gelegenheiten haben werden. Und ich lade dich ein, vorher tatsächlich diesen Weg, Gospel, vom Spiegel dem Menschen zu erklären, den du unbedingt gerettet haben willst, für den du dich vorbereitest, in ein Gespräch reinzugehen und zu sagen, Jesus liebt dich. Um dann klar zu sein, wie man das macht, trainierst du das. Paulus hat auch trainiert. Er war in der Schule. Er hat Philosophie studiert. Was meint ihr, wie oft er trainiert hat, zu reden, zu erklären, ganz viel. Sind wir anders? Nein, wir brauchen das genauso. Jesus hat seine Jünger auch trainiert. Also, sei eingeladen, dir das zu verinnerlichen, was du gerade gesehen hast, festzumachen in dir und dann bist du jederzeit bereit, überall bezeugen zu können, mit so einer Leichtigkeit und Freude. Papa, und das bete ich jetzt aus, dass nächste Woche und in den kommenden Tagen, Jesus, dass wir Gelegenheit haben werden, dass du uns Menschen zuführst, denen wir dein Wort verkünden können und denen wir deinen Auftrag ausführen können. Danke, Vater. Ich vertraue darauf und ich segne jeden Einzelnen mit der Situation und den Menschen in deinem Namen, Vater, dass jeder von uns, der hier ist und dein Wort kennt und dich liebt, bereitwillig, fähig ist, das weiterzugeben, wozu du uns beauftragt hast. Danke dafür, Jesus. Amen.